Sende dein Wort, so haben wir eben gesungen. Da ging es darum, dass diese Worte Gottes tatsächlich hineinfließen in die Städte, in die Dörfer, in unsere Herzen hinein. Und davon berichtet ja auch dieses erste Pfingstfest, von dem wir eben schon auf zweierlei Weise gehört haben. Einmal bei dem Kinderbeitrag, dann durch die Lesung. Und wir steigen direkt ein und wir blenden mal die erste Folie ein. In das Geschehen dort in 33 nach Christus. Wir nehmen die nächste Folie gleich. Und zunächst mal fragen wir uns, wo kommt das her, was dort in Jerusalem, in dieser Altstadt auf einmal passiert? Dieses Echo, ein Lärm, ein Geräusch, was da hörbar wird. Zunächst in der Versammlung von 120 Leuten, die in einem Raum sitzen, wahrscheinlich ein bisschen größer als hier. Und dann diese kleinen Feuer, die sichtbar werden, die wie Zungen aussehen. Wo plötzlich Leute in fremden Sprachen sprechen. Wo kommt das her, dieses Phänomen? Für manche vielleicht angsteinflößend. Was geschieht hier? Sind hier Geister im Raum? Erschreckend. Andere sagen, ist doch ganz klar, wo das herkommt. Und nun zieht das auf einmal Kreise, die nächste Folie, da bleibt es nicht nur im Raum, jetzt geht es auf einmal raus auf einen Platz. Wir wissen nicht genau, wo es passiert ist, aber vielleicht hier direkt vor dem Tempel, dort, wo heute noch Gottes Gegenwart vermutet wird von den Juden, in der Klagemauer, wo sie hinziehen, hinpilgern. Also die Menschen haben es wahrgenommen, dass da in dem Raum was passiert ist, was außergewöhnlich ist. Jetzt kommen sie auf diesen Platz zusammen und da passieren wieder so außergewöhnliche Dinge. Und sie wissen nicht, woher es kommt. Jerusalem, an diesen Tagen eine Stadt aus vielen Volksgruppen, und ich habe hier das mal in dieser nächsten Folie mal so gezeigt, woher die Leute alle kamen, die sich in diesen Tagen, da in 33 nach Christus, in Jerusalem versammelt haben. Aus Afrika kamen Leute, aus dem heutigen Saudi-Arabien, aus Medien, aus dem Persien, dann sehen wir so in dem Bereich Griechenland, sogar aus Rom kamen sie herbei, sie waren alle dort in Jerusalem versammelt. Und als wir jetzt über Ostern dort in Jerusalem waren, Christine und ich, da war das dieser Eindruck, ich habe selten oder überhaupt bisher nie eine Stadt erlebt, wo unterschiedlichste Kulturen, Sprachen, Gruppen so dicht aufeinander leben und so viele Religionen auf einem Fleck versammelt sind. Also auch schon damals, Menschen aus allen Ländern rund um das Mittelmeer sind vor Ort. Und jetzt dieses nächste Wunder, wovon wir eben schon gehört haben, sie hören auf einmal ihre Sprache. Das wäre so, als, sie ist ja heute Morgen nicht da, aber sie kommt aus dem Iran, wenn sie plötzlich Persisch hört. Ich rede in Deutsch, sie hört Persisch. Oder wo immer ihr herkommt, aus Ghana, ihr hört auf einmal euren originale Sprache, obwohl ich Deutsch rede. Ein Hörwunder, was dort mitten auf dem Platz von Jerusalem geschieht. Oder jemand hört Christos Voskres. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Russisch. Christus ist auferstanden. Obwohl ich es in Deutsch sage. Christus ist auferstanden. Und bei all dem, was hier passiert, fragen sich die Leute, und wir stellen uns das jetzt hier vor, als wenn sie auf dem Marktplatz sind, hunderte, tausend Menschen. Sie alle fragen sich, was geht hier ab? Was ist hier der Grund dafür? Es liegt in der Luft, diese Frage. Ich wiederhole gerne immer wieder die These eines Missionswissenschaftlers, der sagt, jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, hat in seinem Leben schon mal eine übernatürliche Erfahrung gemacht. Eine Erfahrung, die er eigentlich in sein Denken, in seinen Denkhorizont nicht erklären kann. Wo auch Naturwissenschaftler sagen würden, sorry, dann bin ich raus. Das hast du dir vielleicht eingebildet, das ist Zufall oder wie auch immer. Und die Frage ist dann, wo kommt das her? Womit hat das zu tun? Du kannst dir sagen, ja, das ist damals, das haben die jetzt so aufgeschrieben, und aber das hat mit mir heute nichts zu tun. Moment mal, also es gibt auch heute Phänomene, die wir nicht erklären können. Und die Frage ist dann, wie ordne ich das ein? Selbst die Naturwissenschaftler, nochmal die nächste Folie, dort in Jerusalem, die wissen das nicht einzuordnen. Sie haben keine Erklärung. Das heißt, doch, sie haben eine ganz menschliche, ja. Die Jungs da, die haben morgens zu viel gebechert. Beim Frühschoppen haben die ordentlich zugelangt und ordentlich Wein getrunken und über den Durst. Und bis heute werden natürlich übernatürliche Phänomene so gedeutet. Das ist irgendwie psychologisch oder das ist jetzt reiner Zufall. Und viele kommen zu dem Schluss, Gott gibt es trotzdem nicht, auch wenn ich das sehe, das ist also reiner Zufall. Doch hier in Jerusalem und bis heute bei denen, die das anders einordnen, wird eine andere Sprache gesprochen. Werden solche Phänomene gedeutet und sie zurückgeführt? Ja, sie werden zurückgeführt auf das Wirken Gottes. Auf diesen transzendenten, diesen übersinnlichen Gott, der in der unsichtbaren Welt ist und der seinen Wind, seinen Hauch, seinen Atem, im Alten Testament seinen Ruach hinaus sendet in diese Welt, damals aus einem Tohuwabohu, aus einer Unordnung, eine Ordnung zu schaffen, die eigentlich nicht größer sein kann, wenn wir den genetischen Code uns anschauen. Wahnsinn! Und Petrus und die Jünger finden eine klare Sprache, woher das kommt und wo das zuzuordnen ist. Es ist der Geist Gottes, der diese Hörwunder, diese Sprachwunder, diese Feuer vom Himmel heruntersendet, sodass die Leute im wahrsten Sinne des Wortes begeistert sind. So begeistert, dass sie nun den Raum verlassen und raus auf den Marktplatz gehen. Und dann sichtbar wird, wozu dieser Geist eben noch befähigt. Das ist das Zweite, wozu der Geist Gottes Menschen damals bewegt. Das Erste ist, eigene Grenzen werden überwunden. Wir könnten sagen, eigene Mauern werden überwunden. Petrus und die 11 Jünger verlassen den Raum. Übrigens, das ist mir das erste Mal aufgefallen, ich hatte immer nur den Petrus im Kopf, der jetzt diese Ansprache hält, diese Predigt da draußen in Jerusalem. Aber da heißt es, Petrus und die anderen 11 verließen den Raum. Gemeinsam gehen sie raus als eine Gruppe und sind als Team stark. Und Petrus ist natürlich jetzt das Sprachrohr. Dort auf dem Marktplatz. Und das müssen wir uns auch nochmal vor Augen halten. Wenige Wochen vorher, da hieß es, aus Angst hatten sie die Türen verriegelt, verschlossen. Und jetzt werden sie bewegt und gehen nach draußen. Sie sind furchtloser geworden. Sie können ihre Grenzen erweitern, ihre eigenen Grenzen, die sie hatten. Und das ist etwas, was der Geist Gottes bewirken will, bei dir und bei mir, eigene Grenzen nicht als fixe Mauer zu sehen, da geht's nicht weiter, sondern wenn wir spüren, dass Gottes Geist uns bewegt, dann werden wir auch Mauern überwinden. Und die Kirchengeschichte ist voll davon, von Beispielen, wo das passiert ist, dass Menschen gedrängt vom Heiligen Geist ihren Ort, ihr Sofa verlassen haben, aufgesprungen sind und rausgegangen sind zu anderen Menschen, um ihnen diese gute Nachricht weiterzugeben, dass mit die Worte hineinfließen in die Gesellschaft. Und ich glaube, als wir vor 15 Jahren den Impuls hatten, auch auf den Dreh zu gehen und uns um das Thema Kinderarmut zu kümmern. Ich glaube wirklich, dass das ein Impuls des Geistes Gottes war. Und wenn wir heute sehen, was daraus geworden ist, wir haben ja ganz klein angefangen und vor kurzem haben wir das 5-jährige Jubiläum des Patchwork Centers gefeiert. Und wir merken, und dort wird heute Nachmittag auch ein Gottesdienst stattfinden. und wir merken, dass da was weitergegangen ist. Oder wenn wir sehen, dass jetzt auch in Lankow Gemeinde gegründet wird und aufgebaut wird. Und das ist noch nicht alles. Wir beschäftigen uns damit, auch in weitere Plattenbaugebiete von Mecklenburg-Vorpommern zu gehen. Im Januar saßen wir mit einigen Leuten zusammen, haben darüber nachgedacht, wie kann das funktionieren. Wir haben noch keine Mitarbeiter. Aber wir haben darüber nachgedacht, wir wollen weitergehen. Wir wollen das ernst nehmen, dass eine offene Tür in dieser Weise da ist, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin erstaunt, seitdem wir im Januar zusammenkommen und darüber nachgedacht und geplant haben, wir haben konkret 3, 4 Städte ins Auge gefasst. Wismar, Hagenow, Wittenburg als Städte, wo wir dort in die Platte hineingehen wollen. Ich bin erstaunt, was seitdem schon wieder passiert ist. Eine Missionsgesellschaft, die mit ihr bisher überhaupt nichts mit uns zu tun hatte, kam auf uns zu und sagt, wir wollen Missionare in den Osten Deutschlands senden. Und sie wollen uns vermutlich helfen. Und andere Türen haben sich geöffnet. Eventuell werden Missionare aus Brasilien kommen und so weiter. Ein Beispiel aus meinem Bereich. Und ihr könntet bestimmt anderes berichten, wo ihr gespürt habt, dass Gottes Geist Menschen bewegt, rauszugehen, auch ihre Heimat zu verlassen. Ein zweites, mutig und begeistert wird der Glaube bezeugt. Die nächste Folie, die das deutlich macht. Das ist so, wenn du von etwas begeistert bist. Wenn du irgendwas entdeckt hast, und sei es ein cooles Handy, was richtig gut funktioniert, dann wirst du automatisch davon deinen Freunden erzählen, oder? Hier sind Leute begeistert worden für das Evangelium. Sie spüren, das hat eine lebensentscheidende Bedeutung. Und deshalb lesen und reden sie begeistert davon. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn es um den Glauben geht, haben wir irgendwie so ein Pflaster auf dem Mund. Oder? Soll doch jeder auf seine Weise glauben, denken, handeln. Und irgendwie kriegen wir den Mund nicht auf. Ich spüre das selber manchmal. Ja, es gibt Situationen, da ist es manchmal besser zu schweigen. Aber es gibt auch viele Situationen, wo ich mit Herzschlag spüre, eigentlich sollte ich jetzt reden. Reden davon, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe, auch von den übersinnlichen Erfahrungen, von den Wundern in meinem Leben. Es wird nicht jeder einfach nach seiner Versorgung selig werden. Die Bibel spricht eine andere Sprache. Es wird nicht jeder einfach gerettet werden auf seine Weise. Die Bibel spricht eine klare Sprache davon, dass wir Jesus Christus, dass wir Gott selber, den Heiligen Geist brauchen, um ewiges Leben zu bekommen. Und übrigens nur ganz am Rande, beim Schiffsunglück wird auch nicht jeder gerettet. Wenn da ein Boot neben dir vorbeifährt, wo du am Untergehen bist und du nicht die Hand rausstreckst und die Hand des Retters zugreifst, dann wirst du nicht gerettet werden. Es heißt auch zugreifen. Und so, ja, redet Petrus begeistert von seinem Glauben und er redet davon, dass es hier auch um die Rettung geht. Und indem das passiert, kommt sozusagen der Rückenwind in die Masse hinein, der ihnen hilft, auch persönliche Entscheidungen zu treffen. Ein drittes, was der Geist Gottes hier bewegt, dort auf dem Platz, er befähigt Menschen, prophetisch zu reden. Und ich weiß nicht, was du unter Prophetie verstehst. In der Bibel verstehe ich darunter, wenn ich so die ganzen Propheten mir anschaue, dass sie in eine besondere Situation hinein passend so geredet haben, dass die Leute gespürt haben, was zu tun ist. Manchmal war es natürlich auch Prophetie im Sinne von nach vorne gerichtet, was die Zukunft angeht. Aber in der Regel waren die Propheten Leute, die eine klare Zeitansage gemacht haben, die die Zeit, die aktuelle Situation gedeutet haben und dann den Leuten daraus klar wurde, was zu tun ist. Und es lohnt sich, die Rede von Petrus auch nochmal im Zusammenhang zu lesen. Wir haben sie ja heute Morgen zusammengefasst. Das sind die Verse 14 bis 36 in Apostelgeschichte 2. Und zunächst einmal geht der Petrus ja darauf ein, dass sie nicht betrunken sind. Ja, er sagt, es ist erst 9 Uhr morgens, also wie sollten wir da schon gebechert haben? Wir hatten auch gar keine Zeit dazu. Also das ist schon mal raus aus der Geschichte. Und dann nimmt der Petrus verschiedene Bibelstellen der Juden. Sie hatten ja nur das Alte Testament. So, und jetzt greift er einmal auf den Propheten Joel zurück und sagt, dass der Prophet Joel schon vorausgesagt hat, dass übernatürliche Ereignisse geben wird. Und dass diese dazu da sind, die Menschen wachzurütteln, aufzuwecken und sie damit sie über ihr Leben nachdenken und sich retten lassen. Und dann macht der Petrus etwas sehr Cleveres. Und zwar er zitiert David. David zweimal. Und als wir in Israel waren, da ist mir das nochmal bewusst geworden, was der David eine Rolle bis heute in Israel spielt. Du findest fast keinen Platz, keinen Ort, wo nicht irgendwo David auftaucht. David Square, der Platz des David. Oder Straßennamen nach David. Oder Hotels. Alles nach David. Und wir blenden mal ein, wir gehen durch Jerusalem und ohne, dass wir es erwartet hatten, stoßen wir auf einmal, die nächste Folie bitte einmal, stoßen wir auf einmal auf dieses Kever David. Grabstätte Davids. Mitten in Jerusalem. Und das ist das, was Petrus hier tut. Er weiß, David spielt eine so große Rolle. Und er zitiert diesen David zweimal mit Psalm 16 und Psalm 110 und verdeutlicht daran die Geschichte und das, was Jesus tun sollte. Vom Tod bis zur Auferstehung, bis zur Erhöhung im Himmel und dass er zur Rechten Gottes sitzen wird. Schriftbelege von David wurden Jahrhunderte vorher, also schon geschrieben vor diesem Jahr 33. So, und wir spüren, dass der Petrus ein Charisma hat zu sprechen. Er hat die Gabe, prophetisch zu reden in die Situation hinein. Und durch Gottes Geist löst das Ganze jetzt bei den Leuten eine wichtige, eine lebensentscheidende Frage aus. Und das ist das Dritte, was ich uns auch heute Morgen hier noch mitgeben will. Und wo ich mir zutiefst wünsche, dass diese Frage auch bei uns nach dem Gottesdienst und während dieses Gottesdienstes ausgelöst wird. Was will Gott bei dir und mir heute auslösen? Das Dritte, zunächst eine lebenswichtige Frage. Nächste Folie. Eine lebenswichtige Frage. Und hier sind wieder orthodoxe Juden eingeblendet, die bis heute eben in Israel zu sehen sind und die es natürlich auch damals schon gab. Also wenn es Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist gibt, wenn dieser Gott so viele übernatürliche Offenbarungen damals in Jerusalem bis heute zeigt. Und wie gesagt, meine These ist, auch du hast schon etwas Übernatürliches erlebt. Vielleicht ist es verbrochen. Vielleicht muss es wieder neu hervorkommen. So, und wenn er das nicht nur in Israel getan hat, in Europa, in allen Kontinenten dieser Erde, wenn er das geschenkt hat, dann kann es sein, und das hoffe ich und erwarte ich auch, dass es uns so berührt, dass wir fragen, was sollen wir tun? Warum habe ausgerechnet ich bei einem Unfall überlebt? Warum ist dieses Wunder in mein Leben getreten? Warum wurde ich geheilt? Wir können diese Fragen natürlich immer auch umdrehen. Warum wurde ich bisher nicht geheilt? Das gibt's ja auch, ja, klar. Aber ich kann auch darauf gucken, wo etwas positiv in mein Leben hineingewirkt hat. Warum habe ich Gott so hautnah gespürt in einer Situation? Oder warum hat XY mir von diesem Gott berichtet? So authentisch, dass es für mich nachweisbar war, ergreifbar war. In Vers 37 heißt es im Englischen, when the people heard this, they were cut to the heart. Sie wurden, oder man könnte sagen, das Herz wurde durchstoßen. Es wurde durchschnitten, durchbohrt. Bringt auch das griechische Wort zum Ausdruck. Also das stieß mitten ins Herz hinein. Sie fühlen einen quälenden Schmerz angesichts dessen, was hier passiert. Hast du dich jemals in deinem Leben gefragt, was ist mein Part? Wie soll ich mich entscheiden? Was ist mein Job? Warum höre ich diese Botschaft in diesem Augenblick? Warum habe ich bisher in meinem Leben von Wundern von anderen gehört? Hast du dich das mal gefragt, was angesichts dieser Tatsache dein Job ist? Das Zweite, was Gott bei mir und dir auslösen will, die Bereitschaft, meine Zukunftspläne zu überdenken. Die nächste Folie. Also, die Bereitschaft, auch sich von festen Vorsätzen einmal zu verabschieden, von eigenen Vorsätzen und zu fragen, geht es links oder rechts ab? Will ich mein Leben konsequent mit diesem Jesus leben? Oder ist es mir so egal? Links oder rechts? An dieser Frage gibt es kein Zwischending, kein Mittelding. Es gibt nur entweder sage ich Ja zu Jesus, zu Gott, dem Vater, zu dem Heiligen Geist und sage, ja, das ist Wirken dieses Geistes Gottes, was ich in meinem Leben erfahren habe und was übernatürlich reingekommen ist. Oder ich leugne es. Kann ich auch machen, klar. Zu diesem Ergebnis kann ich kommen. Und die Frage lautet, was ist jetzt dran? Was ist für dich dran? Was ist für mich dran? Was soll ich tun? Ein drittes und letztes, den Entschluss, das Experiment des Glaubens zu wagen. Petrus gibt eine klare, eindeutige Antwort. Dies alles, was ihr gesehen und gehört habt, hat mit Gott, mit seinem Heiligen Geist zu tun. Jesus Christus wurde gesandt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Und nun glaubt und nun geht das Wagnis des Glaubens ein. Kehrt um, lasst euch taufen, verbündet euch mit Jesus Christus, so wird er euch die Pakete voller Schuld und Scham wegnehmen. Und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Zusammengefasst, geht das Experiment des Glaubens ein. Diese Woche habe ich ein kleines Video gesehen, ein Theologe und ein Naturwissenschaftler saßen zusammen. Der Theologe hat den Naturwissenschaftler interviewt. Und er stieg ein mit einer These von dem Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker. Bis 2007 hat er ja gelebt. Der ältere Bruder von dem ehemaligen Bundespräsidenten. Und dieser Carl Friedrich von Weizsäcker hat als Physiker gesagt, wir können nur dann neue wissenschaftliche Erkenntnisse machen, wenn wir auch im wissenschaftlichen Bereich das Experiment des Glaubens wagen. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Also, nur dann können wir neue Erkenntnisse bekommen, wenn wir vorher auch glauben, dass das so sein könne. Und dann wird das Experiment gemacht und dann erst beweisen wir, so sagt der Naturwissenschaftler. Und er überträgt es auch auf den christlichen Glauben. Wir werden nur dann eine Offenbarung, einen Zugang zu Jesus Christus bekommen, wenn wir ihm im Glauben begegnen. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Dann antwortet in diesem Video der Naturwissenschaftler, Heino Falke heißt er, der hat vor 2 Jahren hat er ein außergewöhnliches Bild gebracht. Und zwar war er der erste Wissenschaftler, dem es gelungen ist, ein sogenanntes schwarzes Loch zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt. Das war so ein rötliches Bild mit ganz vielen schwarzen Bereichen. Und dieses Foto ist um die Erde gegangen. Weil schwarze Löcher sind riesige, gigantische Materieansammlungen, wo eigentlich kein Licht rauskommt. Das war also lange Zeit ein dunkles Geheimnis für die Physiker. Und jetzt sagt dieser Heino Falke, dieser Naturwissenschaftler, er sagt, bevor ich etwas sehen kann, muss ich es glauben. In der Wissenschaft ist das ein Prinzip. Viele Dinge wissen wir nicht. Wir vermuten sie nur. Wir glauben, dass es sein könnte. Wir glauben fest daran, dass wir unser ganzes Leben da rein investieren, um es zu finden. Zum Beispiel ein schwarzes Loch. Und dann stellen wir erst fest, nachdem wir es geglaubt haben, es stimmt. Das ist das Besondere am Experiment. Man hat die Vorstellung, man vermutet es, man weiß es nicht. Und dann stellt man fest, ja, es stimmt. Und dann überträgt er das, er ist selber gläubiger Christ. Und dann überträgt er es und im Glauben ist es ähnlich. Man investiert. Man investiert sich selber als Mensch und man macht ein Glaubensexperiment und stellt irgendwann fest, Gott trägt im Leben. Und das große Experiment, das wir natürlich machen, ist, trägt es auch über den Tod hinaus. Das kann ja keiner im Voraus sagen. Das ist dein Experiment, wenn du dich auf Jesus einlässt. Du möchtest ewiges Leben haben. Du weißt aber noch nicht, was mit deinem Tod passiert. Du kannst es nur glauben. Und dann sagt Heino Falke, aber da bin ich ganz zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Also was ich nur deutlich machen will, auch sogar in der Wissenschaft ist es so, dass ich Dinge erstmal glauben muss, bevor ich dann die Experimente mache und es dann auch beweisen kann. Und so lädt uns auch dieser Pfingstsonntag ein, zu glauben. Das Experiment des Glaubens einzugehen. Ich lade dich ein, es zu tun. Auch hier im Raum sitzen Leute, die noch nicht entschieden haben, links oder rechts. Ich lade dich mit den Worten von Petrus ein, ändere dein Leben, lass dich taufen im Namen von Jesus Christus. Verbünde dich mit Jesus. Dann wird Gott deine Schuld, deine Scham wegnehmen und er wird dir das Powerpaket des Heiligen Geistes geben. Diese Zusage gilt an dir und deinen Kindern und sie gilt allen in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus zurufen wird und herbeirufen wird. Also, so kannst du zuversichtlich in die Zukunft gehen. Das ist die Einladung heute Morgen. So haben wir die Frage, wo das herkommt, diese Phänomene beantwortet, dass es der Geist Gottes ist. Wir haben auch geguckt darauf, was dieser Geist Gottes bewirkt bei den Menschen damals und bei uns heute. Und wir haben uns gefragt, was das bei uns heute auslösen kann. Nämlich die Frage, was soll ich tun? Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für deinen Geist, den du geschenkt hast. Danke für deinen Geist, den du hineingesandt hast und auf diese Erde. Danke, dass dieser Geist auch heute noch wirkt. Danke, dass Menschen auch heute noch zum Glauben gerufen werden. Bei den vielen Gottesdiensten an diesem Tag, auch bei den überregionalen Pfingstveranstaltungen. Wir beten für all die Jugendtreffen, die Pfingstkonferenzen. Wir beten darum, dass dieser Geist wirkt. Aber auch hier an diesem Ort, bei jedem von uns, der diese Frage ehrlich stellt, was soll ich tun? Herr, gib du Antworten, die tragen, die hilfreich sind und die uns zuversichtlich für die Zukunft stimmen. Danke, dass du auch heute noch wirkst und danke, dass Menschen auch heute noch zum Glauben finden und danke, dass Menschen sich auch heute noch taufen lassen wollen. Danke für diesen Tag, für all das, was du auch schenken willst in der neuen Woche. Wir beten, dass wir spüren, dass dein Geist uns bewegt, dass er uns hilft, auch Grenzen zu überschreiten, die wir vielleicht innerlich vor uns gesehen haben. Dass er übernatürliche Wunder bewirkt in unserem Leben und im Leben anderer. Du weißt, wer sich danach sehnt, sei es gesundheitlich, sei es in der Beziehung zu anderen Menschen. O Herr, greif du ein durch deinen starken Geist, durch den Geist der Dynamis, der auch heute noch Kraft hat, ja unser menschliches Denken außer Kraft zu setzen und diese Wunder zu tun. Danke für diesen Tag, danke für das, was du schenkst. Amen.